Working Beyond 9 to 5, der Podcast, in dem sich alles um Visionen für die Arbeitswelt der Zukunft dreht. Mein Name ist Katharina van Meenen-Röhrig. Mit meinen Gästen spreche ich über die neuesten Trends und Entwicklungen im Bereich Human Resources. Wir erforschen die spannenden Chancen, die sich durch innovative Arbeitsmodelle, moderne Arbeitsumgebungen und leistungsstarke Softwarelösungen ergeben. Und los geht's! Let's design the future of work. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge des Podcasts Working Beyond 9 to 5. Heute habe ich einen wirklich sehr besonderen Gast, Christian Keller. Lieber Christian, du bist ehemaliger Olympiaschwimmer, Schwimmwelt- und Europameister, ZDF-Schwimmexperte, Managing Director und Essener Niederlassungsleiter der Privatbank Oddo BHF, Ehemann und Vater, ein gefragter Speaker und noch so vieles mehr.
Vielen Dank.
Heute sprechen wir darüber, was Spitzensport und seine Strukturen für die Arbeitswelt der Zukunft bedeuten. Und jetzt geht's los. Lieber Christian, vielen Dank, dass du heute da bist. Ich freue mich wirklich ganz besonders. Bitte stell dich doch gerne noch einmal selbst vor.
Ja, Katharina, du hast eigentlich schon alles gesagt über mich. Ich glaube, was in der Konstellation wichtig ist, weil sich wahrscheinlich viele deiner Zuhörer fragen, wie macht er das eigentlich alles so zeitlich? Ist immer so eine Frage des Zeitmanagements. Wie kriegt man das alles unter einen Hut? Also von daher gibt es eigentlich von mir aus nichts mehr hinzuzufügen. Du hast alles reingepackt, was über mich zu sagen gibt.
Vielen Dank. Ja, ich habe unglaublich viele Fragen an dich. Ich versuche, sie ein bisschen zu kanalisieren, damit wir hier nicht 3 Stunden sitzen. Also erstens mal ist es ja so, sich überhaupt mit einem jemandem zu unterhalten, der an unglaublichen 4 Olympischen Spielen teilgenommen hat, finde ich Wahnsinn. Du hast zahlreiche Medaillen gewonnen. Wie blickst du heute auf diese unglaubliche Zeit zurück?
Ja, das ist wirklich eine sehr spannende Zeit, die mich geprägt hat. Also ich erinnere mich immer noch, wie ich mit 16 Jahren zum ersten Mal Jugendeuropameister geworden bin, in Amersfoort damals. Erste Fernsehaufnahmen von WDR, immer noch auf der Kassette, also immer noch nicht digitalisiert, also immer noch analog. Ja, da brauche ich immer noch einen Videorekorder. Und auch so diese Big Points, dieser Weltmeistertitel 1993, dann diese Titel mit den Staffeln als Jugendeuropameister, damals Europameister, Medaille gewonnen bei Olympischen Spielen, damals in Atlanta 1996, Bill Clinton war im Publikum. Wow. Also es ist echt, über die Einzelerfolge ist das schon für mich persönlich eine tolle Situation. Aber Katharina, für mich so, das, was mich am meisten geprägt hat, war eigentlich, dass ich 16 Jahre lang in der Schwimmnationalmannschaft war, ohne Unterbrechung. Und bei all diesen Widrigkeiten und Herausforderungen, ob das die Gesundheit war, ob das vielleicht auch mal familiäre Themen war oder eben auch meinen Job damals als Bankkaufmann, denn ich war ja von 1996 bis 2005 der schwimmende Banker. Also nicht, dass ich im Banking ins Schwimmen gekommen bin, aber ich habe beides versucht, bilateral hinzubekommen, diese duale Karriere, Sport und Beruf unter einen Hut zu bekommen. Und das war für mich echt sehr herausfordernd. Deswegen blicke ich auch über den gesamten Zeitraum drauf zurück und bin wirklich auch ein Stück weit stolz, dass das alles so gut geklappt hat.
Ja, absolut zu Recht, würde ich mal sagen. Was waren für dich so die wertvollsten Lektionen aus dieser Zeit?
Naja, du hast ja gerade viele schöne Dinge angesprochen, ich auch, aber für mich immer so die Erkenntnis, dass man über Niederlagen wächst und eigentlich auch aus Fehlern lernt. Und ich habe mich 2001 damals leider nicht für die Weltmeisterschaften in Japan qualifiziert. Bin dann nach Kenia geflogen für World Vision und habe dort eben Menschen vor Ort geholfen, beim Lebensmittelverteilen, beim Reisverteilen, eben auch mit viel Demut zu erleben, dass es vielen anderen Menschen noch viel schlechter geht, als ich in der Situation, der sich ja nur mal nicht für eine WM qualifiziert hat. Und dass man helfen konnte an der einen Seite und dass man mal abschalten konnte an der anderen Seite. Also dass man auch mit viel Demut, Bescheidenheit eigentlich die Dinge, die man hat, zu schätzen wissen sollte.
Wow, toll. Wirklich toll. Hat dir das dann auch geholfen, dich anschließend wieder neu zu disziplinieren und zu motivieren, nochmal neu anzugreifen?
Ja, absolut. Also da hatte man eben auch Zeit nachzudenken. Vor allen Dingen, als ich dann im Fernsehen sah, ja, dass eben die Deutschen dort Erfolge gefeiert haben. Hanna Stockbauer wurde damals dreimalige Weltmeisterin. Die Staffeln haben Medaillen gewonnen. Und da habe ich gesagt, Mensch, so kannst du jetzt nicht aufhören. Also ich habe natürlich auch nach meinen dritten Spielen in Sydney überlegt, naja, jetzt bist du 28, gehörst schon zum alten Eisen, hörst du auf. Aber dann ist irgendwie durch diesen ja, durch diesen Sturz ist ein neues Feuer in mir erfacht, als ich gesagt habe, komm, die nächsten 3 Jahre bis zu den Olympischen Spielen 2004 in Athen, zieh es nochmal knallhart durch, gib's nochmal alles, und ich habe irgendwie nochmal neue Energie daraus geschöpft und ich bin ja dann auch nochmal besser geworden, habe auch 2003 bei der Weltmeisterschaft in Barcelona die 4x200 Krausstaffel zur Bronzemedaille geführt, hinter den Australiern und auch den Amerikanern, vor den Europameistern, den Italienern, und das wurde so hammerhart toll von Ralf Scholz von der ARD kommentiert, dieser überraschende Medaillengewinn, dass dieser Punkt auch mein Leben verändert hat, weil ich damals einen Anruf bekommen habe vom Dr. Thomas Fischer, der war mal auch Chef der Deutschen Bank, der war damals CEO der WestLB, der meine berufliche Entwicklung verändert hat, weil ich eben 2005 dann zur Privatbank gewechselt bin, und ja, hat mein Leben dadurch auch verändert, dass ich weitergemacht habe und mit diesem tollen Erfolg und mit dem Ausklang meiner 4. Spiele in Athen.
Ja, Wahnsinn. Habe ich gerade echt ein bisschen Gänsehaut gekriegt. Das ist wirklich ganz, ganz spannend zu hören. Du hattest eben auch das Thema Team, also Staffel, angesprochen. Inwieweit ist so ein Teamgedanke auch im Spitzensport für dich immer ja, ganz wichtig gewesen oder bestimmt gewesen?
Also Teamsport ist unerlässlich. Also man als Zuschauer sieht man ja nur, wie die Schwimmerinnen und Schwimmer ins Wasser springen. Da schwimmt jemand alleine. Mhm. Aber du hast die Staffel angesprochen. Da sind noch 3 andere, die mit einem dann quasi gemeinsam am Startblock stehen. Und vor allen Dingen, Katharina, ist ja das Team hinter einem selber sehr, sehr wichtig. Also mein Trainer, der hat ja mein Leben geprägt. Mhm. Dazu kam der Physiotherapeut, die Ernährungsberatung, der Mentaltrainer. Natürlich auch meine Eltern haben sehr starken Einfluss gehabt auf mein Leben, sodass im Grunde genommen ohne einem funktionierenden Team quasi diese Einzelerfolge gar nicht möglich sind. Deswegen, obwohl man eben alleine dort dann Erfolge im Wasser gefeiert hat, aber auch der Bundestrainer, Landesstützpunkttrainer etc., das war eine Mannschaftsleistung, und deswegen ist das für mich auch immer ein Teamerfolg gewesen.
Ganz toll. Glaubst du, es gibt Aspekte, die Unternehmen von diesem Teamgedanken im Spitzensport lernen könnten?
Ja, also im Grunde genommen, Katharina, feiert man ja immer nur die sogenannten Sales-Leute, die also diese Akquisition machen, die für den unternehmerischen Erfolg nach außen hin verantwortlich sind. Aber diese Leute, die, ich sag mal so, ins Becken springen und draußen sind, wären ja nichts ohne Backoffice und über HR und über Strategien, die im Unternehmen kreiert sind. Also das heißt, es ist da ja auch ein Riesenzusammenspiel zwischen den Leuten, die erfolgreich nach außen hin Unternehmen repräsentieren, und die können ja nur so erfolgreich sein, wie sie Unterstützung in der Firma bekommen. Mhm. Deswegen ist für mich immer sehr wichtig auch Wertschätzung den Menschen gegenüber, die nicht so im Scheinwerferlicht sind und in der Sonne strahlen, sondern eben den anderen den Rücken frei halten, dass sie vorne agieren können. Also für mich ist das immer wie Zahnräder, die ineinander greifen, dass eben Menschen im Backoffice genauso wertvoll und wichtig sind wie Leute, die an der Front arbeiten.
Ja, wahnsinnig toller Gedanke, finde ich. Christian, du hattest eben auch in dem Zusammenhang deinen Trainer angesprochen. Das finde ich auch ganz, ganz spannend. Inwiefern bist du heute bei dir im Unternehmen auch Trainer?
Ja, manchmal auch nicht nur Trainer, sondern Mentaltrainer an der Stelle. Also ich bezeichne mich ja gerne, Katharina, als Spielertrainer. Das heißt also, ich versuche von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer auch die Dinge dann zu verlangen, die ich selber vorlebe. Mhm. Das heißt eben auch im Bereich der Neukundengewinnung, im Bereich der Bestandskundenpflege, immer mit guter Laune und mit positiver Energie vorne weggehen. Also ist schon sehr selten, dass ich mal einen Tag nicht gut drauf bin, weil für mich persönlich ist immer das Glas 3/4 voll und nicht 1/4 leer. Und da versuche ich immer eben auch mit gewissen Vorbildfunktionen dann eben nicht nur in Essen, sondern ich bin ja auch für die Region Rhein-Ruhr so als Co-Head verantwortlich, also bis Düsseldorf und Dortmund zu agieren und eben auch in die Organisation hinein, weil wir sind ja Inhaber geführt durch Philipp Odo, ihm auch dieses Gefühl zu geben, Mensch, der hat den richtigen Mann an der richtigen Stelle hier in Essen dezentral. Und deswegen versuche ich immer mit Haltung, mit Spirit vorneweg zu gehen.
Toll. Finde ich wirklich sehr inspirierend, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn du das so auch aus deiner Erfahrung aus dem Spitzensport so berichtest. Und ich kenne dich ja auch ein bisschen und kann das nur bestätigen, dass du immer eine unglaublich positive Ausstrahlung hast. Auch eine spannende Frage, finde ich, ist, nach welchen Kriterien stellst du denn heute Mitarbeiter ein? Also was sind für dich wirklich ganz wichtige Skills, die jemand mitbringen muss, um erfolgreich zu sein?
Naja, also das A und O ist immer diese intrinsische Motivation. Kommt jemand mit einem Lächeln rein? Hat er gute Laune? Ist der ein Teamplayer? Wie wichtig ist das für jemanden, in der Mannschaft zusammenzuarbeiten? Weil ich auch schon mal an der einen oder anderen Stelle Menschen vor mir sitzen hatte, die sicherlich unternehmerischen und beruflichen Erfolg haben, aber zwischenmenschlich nicht so gepasst haben. Weil ich vergleiche uns immer in der Mannschaft, dass wir alle in einem Ruderboot sitzen, in einem Ruderachter. Und wir müssen alle harmonisch, gleichmäßig so tief rein ins Wasser die Paddles drücken, damit man eben auch vorwärts kommt. Und wenn du jemanden im Boot sitzen hast, der verkehrt rum sitzt oder bewusst den Rhythmus stört, dann passt das einfach nicht in die Mannschaft. Deswegen habe ich auch immer darauf geachtet, dass die Menschen zu uns passen, neben dem, wie gesagt, neben der fachlichen Qualifikation. Und deswegen entscheide ich nie alleine, wen ich einstelle, sondern ich nehme immer auf der einen Seite die Kompetenzzentrale in Frankfurt, da sitzt HR, da sitzen die Menschen, die das per se halt machen. Und dezentral halt hier in Essen Menschen, die mit diesen neuen Menschen klarkommen müssen. Deswegen führe ich dann immer nicht Einzelgespräche, sondern lasse dann auch eine Bewerberin oder einen Bewerber mit den Menschen mal allein in dem Raum sitzen nach meinem Gespräch, die im Nachhinein täglich miteinander klarkommen müssen. Das heißt eben, wenn der CV passt, wenn eben auch die fachliche Qualifikation passt, lasse ich immer andere Menschen um mich herum mitentscheiden, passt die Person ins Ruderboot oder nicht.
Mhm, sehr spannend. Das heißt, du lernst auch die allermeisten oder alle Mitarbeiter, bevor du die einstellst, einmal wirklich kennen.
Auf jeden Fall. Also das ist ja für mich wichtig, weil ich bin hier bei der Odo BRF als Niederlassungsleiter für alles verantwortlich. Und deswegen schaue ich auf jeden Fall drauf. Bei den Werkstudenten mache ich das nicht, weil das ist quasi über zwei Kollegen und eine Kollegin eigentlich gut abgebildet. Aber wenn es dann um eine Festanstellung geht, weil ich bezeichne uns gerne hier in Essen als Talentschmiede, weil wir sehr vielen jungen Leuten die Chance geben, im Unternehmen sich zu entwickeln als Werkstudenten, dass die Stallgeruch mitbekommen, dass so dieses Gedankengut, was wir haben, jungen Menschen übergeben. Und wenn sich eben junge Menschen für uns entscheiden, die BWL studieren, die volkswirtschaftliche Interessen haben, die ihren Master machen möchten und sagen, komm, ich möchte gerne bei der Odo BRF als Werkstudent arbeiten, die sind jederzeit immer herzlich eingeladen. Diesen Prozess begleite ich nicht, aber geht es dann im Nachhinein um eine Festanstellung, dass Menschen dauerhaft bei uns sind und in einen Familienkonzern kommen, dann stelle ich mich der Verantwortung und bin bei dem Einstellungsprozess verantwortlich dabei.
Ja, das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiges Stichwort. Also Familienkonzern, das ist bei uns ja auch so. Und wir machen das hier tatsächlich auch so. Ich gucke mir auch wirklich jeden Einzelnen mindestens einmal an und schaue wirklich auch, ob da einfach vom Mindset zu uns passt. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig einfach. Wie definierst du heute für dich Erfolg und hat sich die Definition von Erfolg für dich vielleicht auch verändert im Vergleich zu früher?
Ja, schon, denn im Grunde genommen war ja früher eigentlich dieser Erfolg immer auf mich als Einzelperson ja gemünzt. Ne? Also ich habe die Medaille umgehängt bekommen und dann stand in der WAZ Christian Keller wiederholt Europameister. Und heute ist eben Erfolg für mich immer ein Teamerfolg, weil im Grunde genommen, wenn ich jetzt eben Trainer bin oder auch Spielertrainer, ich will nicht sagen, stehe ich dann an der Seitenlinie und beobachte, wie die Spielerinnen und Spieler dann eben auf dem Platz agieren oder ins Wasser springen, sondern ich bin ja gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen auf dem Platz, habe natürlich jetzt auch mehr Verantwortung und bin nicht mehr alleine nur für mich verantwortlich. Und Erfolg ist für mich immer, dass natürlich die Einzelpersonen innerhalb des Teams erfolgreich sind, aber nichts geht über den Teamerfolg. Also sehe das eher wie Julian Nagelsmann, wie der Bundestrainer, dass er sagt, es müssen nicht immer nur die besten Spieler auf dem Platz sein, sondern die besten, die miteinander spielen können und dann eben für die Mannschaft die Erfolge generieren können. Also von daher ist so dieser Erfolg von damals eher, sagen wir mal, mit einem Teamerfolg dann das, was für mich im Fokus steht.
Ja, fand ich jetzt auch gerade einen sehr interessanten Aspekt noch, was du da gerade gesagt hast, denn das ist tatsächlich auch meine Erfahrung, dass Menschen, die im Prinzip eigentlich super geeignet für einen Job sein können, in einem Teamgefüge trotzdem zum Teil vielleicht nicht erfolgreich sind, weil es einfach nicht in dieses Team reinpasst. Das ist echt ein spannender Gedanke.
Genau, absolut.
Welche Trends siehst du in der modernen Arbeitswelt, die du als besonders vielversprechend empfindest?
Ja, das Thema Digitalisierung treibt uns natürlich eben auch alle um. Und ich glaube, das Einzige, was Corona positiv hinterlassen hat, ist, dass eben das Thema digitales Arbeiten, das Thema Mobile-Arbeiten oder auch mal Homeoffice kein Fremdwort ist. Und wenn man heute ja vor allen Dingen, habe ich eben auch Menschen und auch Frauen in meinem Unternehmen, die auch Kinder haben. Und früher war es eben so, wenn ein Kind krank war, dann war ein Kind krank und die Person ist nicht ins Office gekommen.
Ja.
Und über eben das Thema Mobile Office und dass man remote-fähig ist, versetzt einen doch in die Situation, gesetzt im Fall, ein Kind ist krank und macht einen Mittagsschlaf, dass eben die Mutter sich dann doch mal hinsetzen kann und zumindest eben von zu Hause aus nochmal E-Mails checken kann, um dann eben Prozesse zu beschleunigen, dass das eben schon sich gewandelt hat an der Stelle und natürlich auch, dass alles sehr viel schneller geht und die Informationsflut größer ist und jeder ist ja de facto mit dem Handy als ja, Arbeitnehmer auch schon ja, im Einsatz. Und deswegen ist das schon so, dass das Thema sich sehr stark gewandelt hat, eben in Richtung Digitalisierung und Mobile Office.
Das hättest du dir wahrscheinlich damals auch gewünscht, dass das funktioniert, oder? Also das war ja einfach schlichtweg noch nicht möglich.
Als Leistungssportlerin, ja. Ja, wobei ich sag mal, dieser Kontakt mit Menschen, der lässt sich auch dann über das Thema Digitalisierung ja nicht irgendwie wegschieben. Mhm. Ne? Und in dem Bereich, in dem Wealth Management, in dem ich arbeite, ist es ja sehr wichtig, mit den sehr erfolgreichen Unternehmerfamilien, und du gehörst ja auch dazu mit der GFOS als Unternehmerin, dass man eben im Austausch steht. Und da ersetzt jetzt nicht ein Handy oder ein Computer den Kontakt. Aber im Grunde genommen, klar, wenn ich damals bei der Weltmeisterschaft war, dann in Barcelona oder im Trainingslager davor und ich hätte einen Computer gehabt, hätte man natürlich auch enger dran sein können. Wobei, es ist eben wichtig, Katharina, dass man, wenn man sich auf ein Großevent vorbereitet, dass man eben möglichst viel, ich sag mal so ballastmentale Themen, die dann einen beschäftigen können, dass man den Rucksack ablegt und befreit aufschwimmen kann und auftrainieren kann. Deswegen waren ja auch Trainingslager so wichtig. Nicht nur, weil man dann viel Erholung hatte über die Mittagspause, über entsprechende Ernährung, sondern man konnte sich auch mental und körperlich dem Sport 100% widmen. Und das war damals auch sehr wichtig. Wie heute auch noch.
Ja, absolut. Das ist natürlich so ein bisschen die Krux an der Sache. Man ist natürlich immer und überall auch verfügbar. Und da muss man sich, glaube ich, auch ein bisschen disziplinieren, dass man sich eben, wie du sagst, auch manchmal die notwendigen Ruhezeiten gönnt. Schwimmst du eigentlich immer noch jeden Tag?
Also jeden Tag jetzt nicht, weil es mein Job eben an der Stelle nicht zulässt. De facto gibt es für mich jetzt keine Mittagspause, wo ich jetzt Mittag esse. Ich bin ja auch viel im Auto unterwegs, ja. Deswegen habe ich immer meine Schwimmtasche im Kofferraum. Und immer wenn ich von A nach B fahre, ob das mal in Dortmund ist das Südbad oder in Düsseldorf das Rheinbad oder in Essen das Rüttenscheider Schwimmbad oder Gugabad oder wo auch immer. Immer wenn ich von Termin zu Termin gehe, und ich habe irgendwo noch eine halbe Stunde, 45 Minuten, dann ist es für mich echt ein Luxus der Unerreichbarkeit, ins kühle Nass zu springen, sich zu bewegen, diesen Schwebezustand zu genießen. Wobei ich eben heutzutage ja nur in Anführungsstrichen, wenn ich die Chance habe, 2000 Meter schwimme, also eine halbe Stunde. Und früher waren es ja, dass ich 16.000 Meter, also 16 Kilometer am Tag geschwommen bin.
Wow.
Das heißt, es hat sich so ein bisschen verschoben von der Qualität und von der Quantität. Mehr oder weniger ist es im Vergleich zu früher, ich mache mich nur mal kurz nass. Und also von daher versuche ich das schon, aber ich bin auch sportlich aktiv, mache dann eben auch diese Kurztriathlons, wo ich über ein bisschen Radfahren, ein bisschen Laufen, auch noch über Training am Wochenende mich fit halten kann. Weil man wird ja auch nicht jünger, ne? Muss man ein bisschen was tun.
Unglaubliche 16 Kilometer, das ist ja eine unvorstellbare Strecke im Prinzip. Also allergrößter Respekt kann ich an der Stelle nur sagen.
Vielen Dank.
Was wäre dein wichtigster Tipp aus der Welt des Spitzensports für die Arbeitswelt, für eine moderne Arbeitswelt?
Ja, ich glaube einfach, dass nicht nur moderne Arbeitswelt, sondern generell, man kann aus dem Sport sehr viel übernehmen. Also deswegen bin ich immer ein Fan davon auch, dass man sich auch mal Leistungssportlern widmet, die auch so, ich sag mal so, im Endstadium vielleicht ihre Sport sind, aber zu Beginn ihrer Berufswelt, weil diese Skills, die mitbringen auch, dieses Durchhaltevermögen, Zielstellung, Fokussierung, schnell ans Ziel kommen, dass man eben auch hier diese Skills eines Leistungssportlers mitnimmt in die Berufswelt. Und deswegen glaube ich schon, dass auch ein Unternehmer eben von diesem positiven Denken und Handeln eines Sportler profitieren kann. Und eben auch, dass es eben immer wieder Wege gibt, sich neu zu erfinden und nie aufzugeben. Dass man immer an sein Ziel arbeitet, an seinen Erfolg glaubt und niemals kapituliert oder aufhört. Weil als Sportler geht es nicht, du kannst nicht kapitulieren, du kannst nicht aufhören. Du musst dich jeden Tag neu erfinden, immer zu überlegen, was muss ich heute anders oder besser machen, um morgen noch erfolgreicher zu sein. Und vor allen Dingen, ich denke mal bei Katharina, bei GFOS ähnlich, sich immer mal zu überlegen, Wie tritt die Konkurrenz auf? Wie können wir uns abheben? Was muss ich vielleicht im Kraftraum oder im Schwimmbad anders machen, um dann am nächsten Tag oder beim nächsten Wettkampf der Konkurrenz wieder davon zu schwimmen? Mhm. Ne, dass man wahrscheinlich auch bei dir hier überlegt, wie muss ich mich aufstellen, um mich vom Markt abzuheben, um die Kunden zu begeistern, um das nächste Level zu erreichen?
Ich glaube, das hat sehr viele Menschen jetzt sehr beeindruckt und ich hoffe, dass ganz viele sich da auch ein Beispiel dran nehmen können, so resilient und zielstrebig da eben auch durchzugehen und zwei so unglaublich tolle Karrieren auch noch parallel zu machen. Ja, wirklich ganz toll. Ich komme jetzt noch zur Signature-Frage, also zu der Frage, die ich allen meinen Gästen am Ende stelle.
Ich bin mal gespannt jetzt.
Genau. Lieber Christian, stell dir vor, du bist in deinem Unternehmen der kreative Kopf des Projektes Designing the Future of Work. Deinen Ideen sind keinerlei Grenzen gesetzt, also es sind alle Ressourcen vorhanden. Welche Zukunft der Arbeitswelt würdest du erschaffen, wenn alles möglich wäre?
Oh, das ist natürlich, wie viel Zeit habe ich jetzt? Das ist natürlich,
ich habe Zeit.
Das ist natürlich eine sehr komplexe Frage. Also ich glaube einfach, die Arbeitswelt, die ich erschaffen wollen würde, wäre tatsächlich, dass man eine Wohlfühlatmosphäre dahingehend hat, auch mal sich Zeit zu nehmen, Zeit für sich selber, um dann neue Energie zu schöpfen für kreativen Angang, was man kann man an. Wir sind hier auch in der Niederlassung Essen sehr kreativ, was Events anbelangt, unter dem Motto What Money Can't Buy, dass man immer überlegt, was kann man noch für eine Veranstaltung machen, um Menschen zu begeistern, die Bank bekannter zu machen. Und im Grunde genommen glaube ich so, dass wir, oder wie ich mir die Arbeitswelt vorstelle, jetzt in meinem Beruf aktuell wirklich auch gut unterwegs sind. Diese Work-Life-Balance ist für mich sehr wichtig, auch für die Kolleginnen und Kollegen. Ich hoffe immer sehr, dass alle gesund bleiben. Das ist ja so die Grundlage des gemeinsamen erfolgreichen Denken und Handeln. Also ich glaube, dass wir sehr gut aufgestellt sind. Und wenn du jetzt meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fragen würdest, ich glaube, die würden sagen, die fühlen sich sehr wohl, in einer Familie, in einem Familienunternehmen zu arbeiten. Weil de facto ist es ja ähnlich wie bei dir bei der GFOS. Man ist ja hier während der Arbeit mehr mit den Menschen zusammen als teilweise zu Hause mit den Familien. Und deswegen versuche ich immer ein schönes Arbeitsumfeld den Kolleginnen und Kollegen zu bieten. Das fängt schon an beim, ich sag's mal so, kostenfreien Cappuccino oder Kaffee und hört beim Obstkorb eben entsprechend auf. Also ich glaube, wir sind schon gut aufgestellt.
Das hört sich auf jeden Fall danach an. Und ich kenne ja auch einige deiner Mitarbeiter und die sind ja genauso positiv wie du. Insofern hat das auch mit der Auswahl des Mindsets da sehr gut funktioniert. Lieber Christian, wir sind leider schon am Ende angelangt. Ich möchte mich nochmal ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du heute mein spannender und wirklich unglaublich interessanter Gast warst und uns mit wirklich vielen auch neuen Sichtweisen heute mit auf deine persönliche Reise genommen hast. Ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne, Katharina.
Und bei Ihnen, liebe Zuhörer, möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken, dass Sie wieder mit dabei waren. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann belohnen Sie uns gerne mit einer 5-Sterne-Bewertung und abonnieren Sie ihn, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Machen Sie es gut, wir hören uns in der nächsten Ausgabe zu Working Beyond 9 to 5, wenn es wieder heißt Let's Design the Future of Work.